diese Meditation. Die Leute, die Experten, schließen die Augen, sind in der angsterfüllten Situation, sind in der von ihnen visualisierten guten Situation drin und gehen aus dieser Erfolgssituation nochmal in die Angstsituation, und vor dem sie Angst haben, und erfüllen das mit der idealen Situation. Also sie springen hin und her von der problematischen Situation in eine, das Ideal, und dann wieder zurück in die problematische, und dann können sie gehen. Als ich habe das gelernt in der Bristol Universität, diese Technik mit dem VTI, und hatte dann als nächstes Gelegenheit, das anzuwenden. Wir waren in Serbien gewesen, in Kikinda, so wie ich weiß. Und die Polizei hatte uns davon informiert, dass die in der Halle eine Bombe war. Wir haben das halbe Konzert gegeben bis zur, und mussten dann abbrechen. Wir haben die Halle geräumt. Und dann kam ich wieder, dann haben die das gesucht und rausgefunden, es war nur eine Bombendrohung, ohne dass da eine Bombe war. Ob wir das Programm weitermachen wollten. Ich glaube, wir sind selbstverständlich. Und da sind so viele nice Leute. Und so kamen all die Leute in die Halle wieder zurück. Unruhig, gestört durch die Unterbrechung, ein bisschen schlecht drauf. Die spürtelige Stimmung, die langsam aufgebaut war, war jetzt nicht mehr da. Und jetzt war der schwierigste Teil des Programmes eine einstündige Vorlesung von dem Gastsprecher. Einstündig, wird ja alles übersetzt. Also das ist eine halbe Stunde, und weil es übersetzt wird, ist es eine Stunde. War da so ein Vorhang. Serben sind so und so, ich liebe diese Leute. Es ist ein absolut temperamentvolles Publikum. Und die sehr nice und sehr offen eigentlich. Aber auch, wenn die, also sagen wir mal, wenn du die Erwartung nicht erfüllst, dann können die ganz schön, also ganz schön intensiv gegen dich sein. Und so weiter. War so hinter, und ich war auch selber unglaublich, ich war aufgewühlt. Warum müssen die immer eine Bombenandrohung machen? Wer macht denn das? Die muss man einfach mal zu Erdbinde und Schlagsahne einladen oder in die Donau schießen, eins von beiden. So hat man dann gedacht. Und dann war man so ein bisschen aufgebracht, und man hat ja auch nicht so, kennt ihr das, da ist eine Bombenandrohung und du gehst von der Bühne runter, sonst fliegt das mir alles um die Ohren hier und so weiter. Also ich war ein bisschen aufgebracht und nicht in der Mitte. Und da habe ich mich dann erinnert an das, was ich da gelernt habe, und bin einfach kurz vor der Vorlesung meditiert und habe gedacht, okay, da sind die Leute, hier ist die Bühne, hier sind deine Punkte, die du rüberbringen möchtest, die du für heute rausgewählt hast, und den Leuten gefällt es alle. Die sind hier, um Krishna-Bewusstsein zu hören, jetzt sollen sie das hören. Und es gefällt ihnen, schön. Dann geht's on. And now our special guest from the Center for Vedic Studies, Heidelberg, Sachinandan Swami. So, die Leute grüßen da auf die Bühne, setzen mich hin und legte los wie von der Tarantel gestochen. Also, und das kam gut rüber. Aber wenn ich diese Angst im Herzen hätte, diese Besorgnis, diese Unruhe und nicht diese Vision, die ich in diese Situation hineinprojiziert habe, wäre es sehr schwierig gegangen. Das funktioniert. Bitte wendet es einmal an. Es ist eine Technik, eine Fertigkeit, um etwas rüberzubringen. Dann bereite dich nicht bis zur letzten Minute vor. Das ist auch wichtig für unsere junge Abiturientin, die strahlend in unserer Mitte sitzt. Montag gehen die Prüfungen für dich los, oder? Man soll nicht bis zum letzte Nacht das machen. Du hast deine Arbeit getan, bist so gut wie du fertig, bist vorbereitet, so gut wie es geht, und gehst jetzt auf einen Spaziergang, machst was ganz anderes, singst ein Bhajan für Krishna. Wenn man dann reingeht, geht es sehr, sehr einfach. Aber wenn man in so einer Anxiety, in eine Vorlesung, ich spreche jetzt nicht vom Abitur, Prüfung, geht es gut. Dann gibt es einen schönen Punkt für einen Lecturer. Mache dich von Krishna abhängig. Vor den Lectures, habt ihr mal gemerkt, reden wir immer, machen wir immer unsere Gebete. Erst zu unserem Spiritual Meister, Srila Prabhupada, dann zu Sri Krishna Chaitanya, dann zu Krishna, indem wir das Hare Krishna Mahamantra intonieren. Das ist, damit wir uns vorstellen können, ich bin jetzt nur ein Sprachrohr für dich. Ich verbinde mich mit dir, deswegen singen wir auch das Jayaladha Madhava. Das ist eine Brücke, die wir schaffen zur transzendentalen Wirklichkeit, und dann kann es losgehen. Das ist sehr wichtig, diese Abhängigkeit. Habt ihr gestern mit Aufmerksamkeit Srila Prabhupadas Gebet gehört, wo er sagte, bevor er nach Amerika kam, ich bin eine Puppe in deinen Händen, bitte dirigiere du mich. Habt ihr gehört gestern? Habt ihr es zur Kenntnis genommen? So, das ist gutes Vortragen im spirituellen Sinne, da verbinden wir uns mit Sri Krishna. Dann Gefühle von Unzulänglichkeit kommen gewöhnlich von mangelnder Übung, das haben wir schon. Du solltest etwas haben, was du von ganzem Herzen gerne mitteilen möchtest. Die Abraham Lincoln bestätigte dies. Wieso haben wir das hier? Ich lese mal vor, ich kenne das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich denke, ich werde nie so alt werden, dass ich ohne Verlegenheit spreche, wenn ich nichts zu sagen habe. Verstehe ich nicht. Ist auch nicht, die Unterlagen sind manchmal nicht so gut.
Wenn er keine Botschaft hat, dann kommt er in Verlegenheit.
Wenn er keine Botschaft hat, kommt er in Verlegenheit. Gut. Wenn du einen Vortrag gibst, sollte es mindestens zwei Stellen geben, die dich restlos begeistern, auf die du dich freust. Bei mir ist es so, weil ich in Bildern denke, erinnere ich mich immer an eine Geschichte, die ich ganz besonders gerne erzähle. Das sind für mich eine Insel. Manchmal gibt man so andere Punkte, weil der Prediger will ja nie nur das reden, was ihn interessiert, sondern was die Leute interessiert. Aber manchmal geht es durch so Themen, Hare Krishna, die man so vor 20 Jahren mal so erörtert hat und die aber gesagt werden müssen. Ich versuche, wir machen diese Themen immer so, indem sie für sich neue Informationen und Bilder nehmen. Aber manchmal geht man da durch und dann kommt man zu den Punkten, die einen wirklich auch sehr interessieren. Und das ist wichtig, dass diese Vorlesung, eine Vorlesung diese Momente hat. Gut, ich möchte jetzt sehen, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen noch? Wir bleiben mal hier. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, Conny?
Ja, wenn ich mit jemandem, wo ich Probleme habe, spreche, dann stelle ich jetzt nicht alles auf, vor was ich für den Tag, aber wenn ich dann wirklich noch, dann klappt es nicht so.
Ja. Das liegt ja oft darin, weil du dich noch nicht vorbereitet hast auf diese, wie du mit der Spannung in der Atmosphäre umgehst, die auftritt, wenn du ihn dann wirklich vor dir siehst. Wenn du diese Visualisierungstechnik machst, also dir vorstellst, was du ihm sagen möchtest, musst du dir auch unbedingt vorstellen, wie es ist, wenn du zusammensitzt. Wie sitzt der dir gegenüber? Wahrscheinlich so. Wie gehst du damit um, wenn er dann so da sitzt? Gehst du dann auch so oder gehst du so, guck mich nicht an oder so? Nicht? Wie fühlt sich die Atmosphäre an in der Wohnung? Was geht von dir an Impulsen aus? Sehr oft beim Predigen ist es so, dass Leute zuerst ablehnend sind, wie der Deutsche im Fernsehen. Das war ein echter Deutscher, also so richtig deutsch, wie man die so trifft. Der war gut gewählt, der Mann, nicht? Also richtig gut. So sind die nun mal. Nach außen hin so ein bisschen hart. Was du dann tun kannst, ist, wenn dir einer so hart kommt, dass du sagst, ja, du könntest aber auch anders sehen. Dass du also nicht hart so zurückantwortest und dann gibt es so eine Eskalation, sondern dass du andere Punkte machst. Sehr oft habe ich gemerkt, wenn man einfach nicht die Aggressivität der Leute oder die Zweifel der Leute annimmt, dann läuft das sich aus, wenn man das nicht so ernst nimmt. Buddha hat das einmal in seinen Lehrsätzen gemacht. Er sagte, hat einmal das Beispiel gegeben, wenn einer, da kam einer zu ihm, der war ganz böse. Du schlechter Buddha, du Mistredner, du nicht ganz in Ordnung im Kopf seiender und so weiter. Buddha hörte sich das strahlend an und fragte dann, darf ich dir kurz eine Frage stellen? Nachdem er sich so abgeredet hatte, ja. Und dann sagte Buddha, wenn jemand Geschenke bringt für einen anderen Menschen und derjenige, dem er die Geschenke gebracht hat, nimmt diese Geschenke nicht an, wem gehören dann diese Geschenke? Ich will etwas, ich habe für Simon etwas mitgebracht, will es ihm schenken, aber Simon sagt, nein, will ich nicht. Wem gehört das denn? Hat er den Mann gefragt. Was meint ihr wohl, was der Mann gesagt hat? Demjenigen, der die Geschenke gebracht hat. Ja klar, wenn ich das hier gebe zu Simon und Simon sagt, nein, danke, ich möchte das nicht, das ist meins. Also, so sagte Buddha, genau so ist es mit deiner Aggressivität. Du hast sie mir gebracht, ich nehme sie nicht an, nimm sie, es ist dein. Sehr oft ist es so mit Zweifeln und mit Dingen. Einfach sagen, ja, gar nicht jetzt, das nicht so zu tun. Das ist nicht dein Problem, das ist sein Zweifel. Oder seine, du sprichst von was anderes, seine Aggressivität und so weiter. Und ich habe sehr oft gemerkt, wenn man da einfach nicht drauf eingeht, hebt das sich sehr oft auf. Viele Leute haben so viel Zweifel, die man besucht zu Hause. Und sagen, ja, jetzt singen wir erstmal einen Bhajan. Und man ist da ganz überzeugt, plötzlich schon kommen die ersten Akkorde und man singt so. Und plötzlich singen sie mit und was waren, und am Ende sagt man, was waren das mit deinen Zweifeln? Ach, nicht so wichtig, das geht schon weg. Sehr oft muss man merken, wenn man keine, gibt es auch Situationen, wo man keine Antwort gibt, wo man nicht darauf reagiert, wo man das nicht aufnimmt. Sind hierzu noch irgendwelche Fragen? Sonst, ja, Mike? Ja, gerne.
Eine kleine theoretische. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jetzt hier vor dem Gebäude sprechen sollte, dann würde mir das wahrscheinlich sehr schwer fallen. Aber auf der Straße, wo man vielleicht in seinem Ding
Element ist,
ist mir aufgefallen, wir haben auch eine Kameraleute gehabt, wo du für die Schule irgendwas sagen solltest, auf einmal passiert ist, dass 30 Leute vor dir stehen und du kannst gar nicht mehr aufhören. Das ist so, du hast keine Ahnung. Aber jetzt hier, so spontan, also wäre für mich also.
Wir machen das nachher sogar in einer gesteigerten Form. Wir werden welche von euch interviewen mit laufender Kamera. Wir wollen dann versuchen, bei den Kurzinterviews so ein paar Dinge zu machen. Du brauchst dich aber nicht zu melden. Ja. Malati?
Du hattest am Anfang davon gesprochen, dass Entschuldigungen so gedownert werden, dass man nicht tun darf.
Ja.
Aber heute Morgen hast du erzählt, dass es
keine Schwäche ist,
wenn man etwas zugibt. Und wie lässt es?
Es gibt bestimmt, wenn es Entschuldigungen gibt, die du sagen solltest, mach es kurz und ich habe zum Beispiel einmal folgendes gutes Beispiel. Du bist in der Schulklasse eingeladen. Die haben sich alle gefreut darauf, dass du ein Dia, du hast vorher angekündigt, du gibst Dia, einen Dia-Vortrag und du hast, oder dein Assistent hat den Dia-Projektor vergessen. Wenn du jetzt anfängst, am Anfang, also ich möchte gleich sagen, ich habe den Dia-Projektor vergessen und es gibt heute nicht den Dia-Vortrag. Dann ist das ein Down. Oh, wozu sitzen wir denn hier? Dann gehen wir gleich. Ja, auf Wiedersehen. Du kannst dann irgendwie, musst dann irgendwie sehen, dass die Atmosphäre eine Upbeat-Atmosphäre hat. Musst du sagen, man kann das denn humorvoll darstellen. Wisst ihr eigentlich auch, dass Hare Krishna-Leute nur Menschen sind und nicht Außerirdische? Sie haben was vergessen. Die ist, aber das macht nichts, weil ich habe für heute etwas unglaublich Interessantes vorbereitet. Da musst du sehr sehen, dass es gut macht. Nicht, dass das denn so, jetzt, statt dir, es gibt es, könnt ihr mir Fragen stellen, viel besser. Wir werden jetzt noch Brinda Devi nehmen und dann eine Pause machen.
Nur dazu, also wir werden in der Schule immer darauf hingewiesen, dass wir, bevor wir eine Wortmeldung, also bevor wir irgendwas sagen, nicht sagen, ja, ich weiß, aber nicht, ich bin nicht ganz sicher, das ist sicher falsch. Dann werden wir immer gleich korrigiert.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen, dass man sich selber so künstlich irgendwie runtermacht und dann möchte ich die ganze Kraft, die das eigene, der eigene Beitrag dann hätte, irgendwie im Vorhinein schon wegnehmen.
Ja. Das ist da und dass du auch die Leute eigentlich entmutigst. Ja, wozu hören sie dich denn dann, wenn das alles Mist ist? Also könnte nämlich ein anderer sich melden. Gut, ich danke euch sehr. Ihr habt diese Graveyard-Schicht sehr gut durchgestanden. Wir machen jetzt 15 Minuten Pause und kommen dann zu dem sehr reizvollen Thema Kurzansprachen und Interviews. Keine Angst, wir fangen nicht gleich an, jemanden auf den heißen Stuhl zu setzen. Könntest du nicht auch noch eine Schrift? Dieser Teil wird vielleicht der interessanteste Teil werden. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, etwas, was man auch gut brauchen kann, für das, was wir jetzt machen möchten. Es geht uns darum, dass wir, wenn wir eine Vorlesung geben, ein paar der Techniken einhalten, äußere Dinge wie Kleidung, Sprechen, Gestik und so weiter. Aber wir haben immer wieder festgestellt, dass für den Prediger das Wichtigste ist, dass er ein Anliegen hat, etwas, was er dringend mitteilen möchte, was aus seinem Herzen kommt. Wir hatten eine kleine Systematik aufgebaut, eine kleine Struktur, die einem hilft, das Thema zu präsentieren, dass man eine Einleitung für das Thema gibt, den Hauptpunkt macht und diesen Hauptpunkt durch Nebenpunkte unterstützt, sodass der Hauptpunkt einsichtig wird, vor dem inneren Auge des Zuhörers besteht. Dann kann man die Zweifel der Zuhörer an diesem Punkt erläutern und sie klären. Und zum Schluss das Ganze abschließen mit einer Geschichte, die den Hauptpunkt nochmal illustriert und so weiter. Vertrauen in Krishna zum Beispiel und so weiter. Ich möchte jetzt zu Kurzansprachen und Interviews kommen. Es gibt eine grundsätzliche... wann kommen Kurzansprachen vor? Habt ihr eine Idee? Auf Harinam. Gibt es sonst noch Situationen? Festivals, Entschuldigung. Beerdigung. Hochzeit. Geburt. Ja. Wenn man mal etwas sagen soll zu diesen Themen. Bei spontanen Anlässen auch, könntest du das mal erklären? Man trifft jemanden in einer bestimmten Situation und er fragt etwas und bittet dich etwas zu erklären. Dann gibst du eine Kurzansprache. Bei einer Kurzansprache gibt es ein grundsätzliches Gesetz. Besser wenige Punkte mehrmals und deutlich darstellen, als mehrere Punkte nur einmal andeuten. Dum, 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 dum. Die Botschaften des Krishna-Bewusstseins, es gibt drei einfache Botschaften, die sehr machtvoll sind. Drei Punkte, die man sehr oft machen kann. Ich mache das sehr oft bei Vorlesungen, die man so eine ganz kleine Laiengruppe macht. Man kann aber auch bei Sonntagsfesten, wo man kurz gebeten wird, etwas zu sagen, dazu sagen. Ich möchte euch drei Punkte vorstellen und Gurabhavini bitten, sie kurz zu notieren, also Stichwort hat. Das kann man hier. Super. Zunächst einmal, was sehr gut ist, wie Prabhupada das auch oft eröffnet hat, Krishna-Bewusstsein ist eine Jahrtausende alte Tradition. Ein zweiter Punkt, den man gut machen kann, in einem Laiengruppe, Krishna-Bewusstsein gibt spirituelle Lösung für materielle Probleme. Zum Beispiel fragen manchmal, habe ich oft in Straßenansprachen gesagt, lassen Sie uns ein Problem nehmen wie die Luftverschmutzung oder die Umweltverschmutzung. Viele Leute reden davon, wie die Flüsse, wie das Wasser verunreinigt wird. Viele sprechen im Augenblick, würde ich dann sagen, über die Probleme, die sich ergeben aus der Fleischindustrie. Die Luft ist verschmutzt. Viele Leute sagen auch, sie können nicht mehr so gut schlafen, weil so viel Elektrosmog da ist. Wissen Sie, woher diese Verschmutzung kommt? Von einer Verschmutzung, über die sich die meisten Menschen überhaupt keinen Gedanken machen. Die Bewusstseinsverschmutzung. Unser Bewusstsein kann durch Gier und durch Lust und durch Neid verunreinigt werden. Sie kennen doch diese ständig zunehmende Kriminalität und so. Man kann heute ja nicht mal mehr ein Telefonautomaten so haben mit Geld, weil der sofort aufgebrochen wird. Krishna-Bewusstsein ist etwas gegen die Bewusstseinsverschmutzung. Da wird durch Meditation und durch Mantren das Bewusstsein geläutert. Das ist zum Beispiel ein einfacher Punkt. Spirituelle Lösung für materielle Probleme. Das wäre der zweite Punkt. Das war nur eine Illustration. Und das dritte ist, könnte man zum Beispiel als Botschaft sagen, wir haben Tempel, die sind spirituelle Ausbildungsstätten, wo man etwas lernen kann über diese Kultur. Doch die meisten Menschen, die Krishna-Bewusstsein praktizieren, tun es im normalen Alltagsleben. Man macht also den Punkt, dass etwas ist, was man in den normalen Alltag integrieren kann. Das ist sehr, sehr nice. Gut ist auch auf der Straße, wenn man ein Bild noch gebrauchen will, zum Beispiel ein Punkt, der einleuchtet. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte vom Vogel im Käfig. Ja. Für besondere Anlässe kann man auch andere drei Punkte nehmen, zum Beispiel, dass man ein bisschen aus der Geschichte erzählt, die vedische Geschichte, das vedische Wissen wurde vermittelt durch die Jahrtausende, durch eine Schüler-Meister-Folge. Dann, dass man ein paar Punkte von der Philosophie, bitte auch aufschreiben, Geschichte, dass man von der Philosophie spricht, es geht da um die Seele, das Karma, um uns selber und so weiter. Und der dritte Punkt kann die Praxis sein. Das kann man sehr oft sagen. Wir praktizieren das in Tempeln und auf landwirtschaftlichen Communities. Ich möchte jetzt einmal einen Apanandivoti, einen Straßenprediger einladen, hier eine kleine Kurzansprache zu geben. Ihr seid jetzt nicht mehr Alexander, der Bagda, Regina und Mark und Markus und Sascha, ihr kommt gerade aus Wohlwort heraus. Es war ein wunderbarer Harina. Jayadev hat geliedet. Jai Jagannath und so weiter. Jetzt ist der Kirtan zum Ende gekommen. Die Devotees haben sich hier hingestellt. Der Kirtan-Lieder sagt, und jetzt werden wir eine kurze Ansprache hören von Mangamaya Prabhu. möchte Sie alle bitten, unser Sprecher, der sehr lange schon im Krishna-Bewusstsein ist, mit einem herzlichen Applaus.
Ich muss schon sagen, ich bin recht verwundert, in welcher Stadt ich jetzt bin. Normalerweise habe ich nicht so ein tolles Feedback. Also, da freue mich erstmal hier zu sein. In welcher Stadt sind wir?
Hamburg.
Hamburg. So, ich danke den Bürgern von Hamburg, dass wir hier singen dürfen. Die heiligen Namen des Herrn. Was wir hier machen, wir sind übrigens ein Hare Krishna, was man ja auch unschwer erkennen kann, wenn man es hört. Und wir singen die heiligen Namen Gottes, was man auch in unserer Religion findet. Überall in allen Religionen wird empfohlen, die heiligen Namen zu lobpreisen. Es gibt viele Namen, die Gott besitzt. Einer davon ist Krishna. Man könnte auch Maliki nehmen, Buddha, Elia, Yahweh oder was auch immer. Und der Sinn davon darin liegt, dass man dadurch seine Beziehung zu Gott wiederherstellen kann. Und dazu laden wir Sie recht herzlich ein, daran teilzunehmen. Ihr braucht nicht mehr zuzuhören, ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt. Und wie man das macht, wird man den gleich mal ausprobieren. Ihr seid ja sehr inspiriert und ein dankbares Publikum. Und mit euch würde ich jetzt sofort anfangen zu singen, aber normalerweise sind ja die Leute nicht so. Und der Grund, warum ich mich eigentlich immer gerne bedanke bei den Leuten, in welcher Stadt wir auch singen und das denen auch sagt, weil die Menschen eine große Identifizierung haben mit dem Ort, wo sie herkommen. Und wenn man das irgendwie wertschätzt, dann hat man eine schöne Beziehung zu denen aufgebaut. Und man nimmt einfach nicht, jetzt kommt die Hare Krishna, wir wollen hier das Cluster, wir nehmen alles, sondern wir sind einfach demütig und bescheiden und freuen uns, dass wir auch hier Hare Krishna singen dürfen. Das schafft ein bisschen Vertrauen auch in die Leute. Und wenn die Leute, je nachdem, also wenn ich eine Ansprache habe, schaue ich mir ein bisschen die Leute an, wie sie reagieren. Und wenn es völlig negativ eingestellte Leute sind, die brauchen dann eine kleine Spiegelei. Also wenn ihr jetzt so ganz komische Leute drauf seid, dann würde ich zu euch sagen, ihr braucht gar nicht stehen bleiben, ihr könnt jetzt alle gerne mal weitergehen. Alle Leute, die nur Interesse haben an Geld, Autos, Frauen und schöne Häuser, für euch ist das nichts. Mal bitte weitergehen. Jetzt noch nicht lang. Nicht stehen bleiben, bitte weitergehen. Nur Menschen ansprechen, die Interesse haben an spirituellem Leben, Interesse an Hörern werden, die wir versuchen hier zu vermitteln. Und das macht ihr dann, wieso soll ich jetzt weitergehen? Und dann bleiben wir noch stehen. Und dann werden wir dann auch ein bisschen was erzählen. Und eigentlich wahrscheinlich ist ein extra Erzähler, der kann dann inhaltlich das auch schön ausschmücken über verschiedene Aspekte von Krishna Bewusstsein, was wir auch eben von Satchinandan Swami gehört haben. Mir ist es wichtig, wenn ich zu den Leuten spreche, das fand ich auch ein guter Punkt, nicht zu viel zu sprechen und dass auf jeden Fall auch ein Hinweis ist für den Tempel, damit die Leute auch, weil die sehen uns ja nur im Harinam, auch einen Anschluss finden mit dem Bezug zur Einladungskarte, wo sie sich dann auch weiter hinwenden können, dass es nicht nur eine Momentaufnahme in ihrem Leben ist oder bleiben sollte, sondern dass sie auch weiter den Harinam weiterführen können bei uns im Tempel oder sonst wo. Dankeschön.
Danke. Murari spricht zu der Schule, das hat sie nämlich mal gut gemacht. Wir hatten hier mal eine Universitätsklasse aus Bonn. Wisst ihr noch, dass religionswissenschaftliche Seminar, und da hatte Murari viel organisiert und viel mitgemacht. Das ist er, und du gibst jetzt eine kurze Ansprache dafür. Stehst du richtig mit deinen Händen oder?
Nee, ist gut. Ja. Also ich bin sehr froh, dass ihr alle gekommen seid aus Bonn. Wir haben hier einen Platz, wo viele Familien leben und auch eine große Gemeinde im Dorf. Und wir haben hier einen Tempel, wo wir nach der tausendalten Tradition eine Verehrung machen von den Bildgestalten. Also ich stehe jetzt im Tempel, direkt vor dem Altar, wünsche ich gerade Madame Mohan. Und wie ihr seht hier, ist das jeden Tag wird hier frische Blumen, frischen Schmuck, frischen Kleider, weil Krishna braucht er ist eine Person und er das Einzige, wonach er sich wirklich sehnt, ist unser Hingabe. Und das ist das, was in dem, dass wir ihm persönlich was darbringen, in Form von Kleider, Schmuck, Blumen tun mir. Also ich bin ein bisschen überfragt, mal was, es tut mir sehr leid. Ich muss ganz ehrlich sagen.
Es ist sehr gut. Danke.
Ja.
Wir haben bewusst. Danke. Ich möchte etwas sagen, ich kann das nur machen, weil Murali und ich bin ein Freund des Hauses und ein Fan von der Tochter, deswegen kann ich sagen, der Unterschied zwischen Muralis Präsentation und von unserem Mangamaya war eigentlich nur ein einziger. Mangamaya hat dich gebeten, dich vorzubereiten und dich habe ich gebeten, einfach unvorbereitet zu kommen. Damit wollte ich meinen Punkt machen, dass es sehr wichtig ist, dass man sich vorbereitet. Weil in dem Augenblick, wo man kommt, ja, was denn jetzt und wo und wie und so. Ich möchte jetzt einmal, dass Malachi mich drillt. Malachi ist ein Fernsehinterviewer und fragt mich eine Frage. Was ist das für eine Sendung, Malachi?
Das ist die Sendung Leute am Nachmittag. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, heute als Studiogast einen Mönch der Hare Krishna Bewegung begrüßen zu können. Sein Name ist Satchinanda Naswami. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe mich mit ihm vor der Sendung kurz unterhalten und er hat mir ein wenig erzählt, wie er zu dieser Bewegung kommt, die wir ja alle nur flüchtig von der Straße her kennen. Und für uns sind das sehr fremde Menschen und da fragt man sich doch, wie kommt ein Mensch aus einem gutbürgerlichen Elternhaus zu so einer etwas eskapistischen Bewegung, die ja doch ihren Ursprung in einem fremden Land hat, und was treibt einen Menschen dazu?
Also zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier darüber zu sprechen. Das Krishna-Bewusstsein kommt aus einer sehr alten Tradition. Ich habe mich bevor ich mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kam, mit viel Philosophie beschäftigt. Ich kann mich erinnern, zuerst bei der Bibel, in der Bibel gelesen zu haben und dann in philosophischen Werken von Kant habe ich was gelesen und dann war ich sehr in der Psychologie interessiert, damals in Freud, der ist jetzt schon ein bisschen alt. Und ich sah dann irgendwann, dass hier in dieser alten Tradition des Krishna-Bewusstseins ganz tiefe Antworten auf diese wichtigen Fragen drin sind. Und als ich mir dann die Menschen anschaute, merkte ich etwas Zweites. Die redeten nicht nur darüber, sondern die praktizierten.
Das heißt, sie waren nicht zufrieden mit der Religion, in der sie aufgewachsen sind? Hat die ihnen nicht die Antworten vermitteln können?
Es hat sicherlich ein paar Antworten gegeben in der im Christentum. Schopenhauer sagte, aber das hatte mich damals ein bisschen auf die Spur gebracht, dass das Konzept Nächstenliebe eigentlich nur auf die Allernächsten, die Menschen, übertragen werden. In dieser alten Tradition achtet man alles Leben, auch das pflanzliche Leben und das tierische Leben. Und er kann somit eine für die Umwelt sehr, sagen Sie mal, aufbauende Haltung einnehmen. Ja, ich würde mal so sagen, es geht immer weiter. Und wenn man interessiert ist, findet man Fragen Antworten auf Fragen. Mhm.
Nun ist die Hare Krishna-Bewegung ja eine Jugendreligion. Ich möchte das Wort Sekte vermeiden, aber im Grunde kennen Sie selbst den Ruf dieser Bewegung. Und da frage ich Sie, warum haben Sie nicht den Buddhismus gewählt oder eine andere Form des hinduistischen Glaubens?
Ich habe tatsächlich zum Anfang auch diesen Skrupel gehabt. Sie laufen da in ihren Kleidern herum, haben eine avantgardistische Haarfrisur. Hab sie inzwischen selber. und ich dachte, das sind eigentlich, meine erste Reaktion war nicht nur eine Sekte, sondern eine Sekte vom Mars. Ich habe mich dann aber tief mit der Philosophie beschäftigt und habe ganz alte Schriften, die schon Goethe und Humboldt begeistert haben. Und da habe ich gemerkt, das hat eine Tiefe, die unsere westliche Kultur nicht erreicht hat. Ich möchte alle auf meinem den eigenen Fehler, den ich gemacht habe, möchte ich alle inspirieren, diesen Fehler nicht zu wiederholen, einfach nur von äußeren Gegebenheiten zu urteilen. Man muss in die Tiefe gehen und entdeckt da manchmal Schätze. Dies ist ja eine sehr alte Tradition. Zum Beispiel, wir mit diesen Zeichen hier, zuerst denkt man, das ist einfach nur etwas, was nicht in unsere Kultur passt. Dann, wenn man nachträgt, warum trägt man dann dort ein Zeichen auf der Stirn, merkt man, dass das eine ganz tiefe Erklärung hat. Nämlich, dies ist ein Tempelzeichen. Das findet man auf indischen Tempeln, sodass man weiß, das ist nicht ein normales Haus oder ein Kino oder eine Werkstatt, sondern es ist ein Tempel. Und im Indischen, im Vedischen, tragen wir diese Zeichen auf unserem Körper, um zu sagen, dies ist nicht ein normaler Körper, der einfach nur für geistlose Tätigkeiten, von Essen, Schlafen und ein bisschen Verteidigung bestimmt ist, sondern wir leben in einem, das ist ein Tempel.
Mhm. Haben Sie herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen noch eine letzte Frage stellen. Weil Sie sagten, Äußerlichkeiten sind so wichtig, nun sehe ich aber, dass Sie doch sehr großen Wert auf Äußerlichkeiten legen, die sich ja offensichtlich von den anderen Menschen hier unterscheiden. Können Sie diese Religion nicht ausüben in normal bürgerlicher Kleidung, selbst wenn Sie dieses Zeichen auf der Stirn tragen mögen?
Gute Frage. Die meisten Menschen, die Krishna-Bewusstsein praktizieren, die praktizieren es in gewöhnlicher Kleidung. Unser geliebter deutscher Schauspieler Georg Thomala zum Beispiel hat immer Hare Krishna gechantet in seinem Anzug, und manchmal hat er sogar, weil er ein bisschen alt wurde, die Rollen ein bisschen vertauscht. Wenn er gesprochen hat als Graf so und so, wenn er gesprochen hat als Graf so und so, dann hat er manchmal plötzlich Hare Krishna gesagt. Das war dann nicht so gut, aber er war alt. Wir tragen diese Kleidung aus dem Grunde, dass wir Mönche sind. Es gibt ja in dieser alten Tradition auch Mönche, nicht nur Verheiratete und Arbeitende in der Gesellschaft, sondern Mönche. Und durch diese Kleidung setzen wir ein Signal. Hier ist einer, der sein ganzes Leben dem spirituellen Leben zuwendet. Es ist ungefähr so, hat mein spiritueller Meister einmal gesagt, wie der Polizist. Der Polizist kann auch im Zivil leben. Sollte er jedenfalls, wenn er keine Probleme hat. aber trotzdem, wenn er im Amt ist, zieht er seine Kluft an, sodass jemand, der zum Beispiel wissen will, wo längst es geht, also was der kürzeste Weg ist, um irgendwo hinzukommen, hier kompetente Antwort findet. Er gibt sich durch das Äußere, anderen Menschen ein Signal. Und das ist, was ein Mönch auch tut. Er erkennt sich als Mönch.
Ja, dann wünsche ich Ihnen bei Ihren mönchischen, missionarischen Tätigkeiten weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Was hat
schon angefangen? Dankeschön. Ich habe noch eine letzte... und jetzt würde ich anfangen, was Kurzes und Bündiges zu predigen. Das mache ich jetzt nicht. Wenn ich sehe, das geht noch in der Sendung. Eine kleine Message habe ich noch. Und so weiter. Worauf es mir hier ankam, war zu zeigen... Ich habe nur einen Punkt gemacht, dass wir eine alte Tradition sind und keine Sekte, denn Malachi hatte so angefangen, dass sie so ein bisschen mich versucht hat, in diese Richtung zu bringen, habe ich vielleicht gemerkt, eine schlimme Sekte und so weiter. Und ich bin immer versucht, in allen Antworten, die ich gegeben habe, habe ich versucht, hier den Bogen zu bringen und meine Message, die ich geben wollte, die eine alte, ehrwürdige Kultur, habe ich rausgebracht. Das ist ganz, ihr habt es vielleicht nicht so gemerkt, aber im Grunde genommen habe ich immer einen Bogen gemacht. Ich habe das aufgenommen, die Kraft des Argumentes, manchmal gesagt, das ist eine gute Frage und so weiter, und dann versucht es auf meinen Punkt zu machen. Ihr müsst wissen, Journalisten wollen immer ihren Punkt machen. Journalisten suchen immer nach einer Story. Die wollen, dass das interessant ist und blitzt und funkt am besten, sodass sie auch als interessante Interviewer und Redakteure angesehen werden und eine Beförderung bekommen und so weiter.
Sie sind nicht unbedingt interessiert an der objektiven Wirklichkeit, sondern sie sind interessiert an einer Story. Die Aufgabe, die man als Devotee hat oder als Prediger, ist jedoch nicht, eine Story zu liefern. Zum Beispiel, ich war so bedrückt. Wie sind Sie dann hingekommen? Ich habe ernsthaft an Selbstmord gedacht. und so weiter und so fort. Einfach nicht darauf eingehen, sondern zu sagen, ja, es ist anders. Ich war so ein bisschen philosophisch interessiert und so kam dann dazu. Es ist ganz wichtig, dass du, wenn du kommst ins Fernsehen, deine Agenda mitbringst. Die haben ihre Agenda, aber man braucht sich doch nicht von anderen beeinflussen zu lassen und von anderen in das Leben oder in die Geschichte anderer hineinzufahren. Dankeschön. Malati werdet ihr wiedersehen. Die wird euch nämlich nachher interviewen. Vor laufender Kamera und wir gucken uns das an. Aber ich wollte euch nur ganz kurz am Anfang sagen, worum es uns, also wie man, mit welchem Selbstverständnis man in ein Interview hereingehen kann. Ich würde ganz gerne, bevor ich Fragen von euch annehme, noch hierzu etwas sagen. Wenn man interviewt wird, bereite dich vor darauf, was du sagen willst. Meditiere über deinen Hauptpunkt und den hast du ganz fest drin. Was immer kommt an Fragen und an Situationen, du hast schon deinen Hauptpunkt. Zweitens, denke daran, dass du höchstens drei Punkte vermitteln kannst und nicht so viel erzählen kannst. Drittens, sehr wichtig, wenn du interviewt wirst, konzentriere dich auf gute Nachrichten. Zum Beispiel, wenn hier jemand fragt über Goloka Dham, dann würde ich sagen, es gibt gute Nachrichten. Jedes Jahr treffen sich 31 Bürgermeister vom Hünsrück hier in dieser Gegend. Und diesmal hat der Bürgermeister angefragt, ob er sich hier mit seinen 31 Kollegen treffen kann. Das ist übrigens keine Aufschneiderei. Du musst wahrhaftige Dinge sagen, die du auch belegen kannst. Das ist sehr wichtig, nicht irgendwas zu lügen und so weiter. Oder es ist etwas sehr Gutes in unserer Gemeinschaft geschehen. Wir sind uns darüber bewusst geworden, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wie man in der Gemeinschaft immer lernen kann. Wie es etwas spiegelt von einem selber. Die meisten haben viel zu wenig Angst, haben viel zu viel Angst für eine Gemeinschaft. Aber wir machen hier eine größere Gemeinschaft. Immer etwas, man nennt das proaktiv, immer Messages nach außen schicken. Und wissen Sie das? Das in diesem Projekt gibt es tatsächlich die Praxis. Man nennt das wissenschaftlich eine Orthopraxis, also eine Tradition angebundene Praxis. Und wir versuchen hier auch, das spirituelle Leben lebensfähig zu machen. Das ist meine zweite Botschaft. Manche von uns haben eine Gartenbau, einen Gartenbau. Und vorgestern traf ich eines unserer Paare unten beim Bach. Und die haben mir gesagt, man kann das ganze Jahr von einem Garten leben, der nur 50 Quadratmeter ist. Und dann hat die eine Frau ein Blatt von einem Grünkohl abgeschnitten und gesagt, das wächst das ganze Jahr. Kannst du denken? Und die Leute denken, die haben das Schlüssel des Lebens, das ist praktisch. und das war jetzt eben ein wenig, dass du deine Message mit einer kleinen Geschichte illustriert hast. Das ist interessant. Das ist, wenn du da wie ein Potato vom Fernseher bist, also mit Bandscheibenschwierigkeiten und dann plötzlich Grünkohl? Oh, Grünkohl, was? Ja, der Grünkohl? und so weiter. Gut. Viertens, besser wenige Punkte mehrmals als viele Punkte nur einmal. Mach das nicht zu breit, dein Spektrum. Sonst denken die Leute, du bist zu abgehoben. Ein wichtiger Punkt ist, verteidige dich niemals in der Öffentlichkeit, wenn dich Leute angreifen. Sie sind doch eine Sekte. Niemals sagt, nö, wir sind die Besten. Die anderen sind eine Sekte. Wir sondern niemals verteidigen, weil in dem Augenblick, wo sich jemand verteidigt, denkst du als Zuhörer, ja, das ist ein schwacher Punkt, das muss ich verteidigen. Niemals so direkt. Als Verteidigen schon, aber niemals so glunzend zurück, sondern sagen, das habe ich auch gedacht mit der Feststellung. Das scheint auch so zu sein. Was man ja nicht weiß, ist, dass es eine jahrtausendealte Tradition gibt. Zum Beispiel in Indien kommen, sagen die Inder, dass ihre Tempel, das sagen immer die Tempel, die sie in Indien besuchen, die gleichen Tempel sind wie vor im Westen. Das sind die Tempel der alten Schatten. Falsche Aussagen berichtigen. Wenn du auf einem Interview, wenn dir jemand was in den Mund schiebt und sagt, sie haben doch, wie sie eben gesagt haben, gibt es in ihrer Bewegung viele Kriminelle. Es muss ein Missverständnis vorliegen. Man kann bei den Christen natürlich auch mal ein paar Mörder finden, aber das heißt doch nicht, dass sich das ganze Christentum nur aus Mördern zusammensetzt. Wer würde denn so etwas sagen? Es gibt immer Leute, die ein bisschen aus dem Ruder laufen, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Aber das sagt nichts aus über die Qualität einer Bewegung. Dann etwas ganz Wichtiges, und das ist etwas, was ich selber nicht so beherrsche. Wenn ihr etwas gefragt werdet am Fernsehen, gebt kurze Antworten. Nur kurz. Nicht so ausschweifend und so weiter. Das ist eine Sache, weswegen ich wurde mal eingeladen zu einer Sendung, die heißt Der heiße Stuhl. Da wird man raufgesetzt und ich durfte mir aussuchen, was ich wollte, welches Thema ich wollte, und habe ihm gesagt, ich spreche über das Zölibat. Das ist so. Weil sie wollen ja was Interessantes. Und dann habe ich mir mal eine Sendung vom heißen Stuhl angeschaut, um zu wissen, wie das so aufgemacht ist. Und es ist wirklich so, dass der Interviewer will sich lächerlich machen. Dann hat er Verstärkung von drei Leuten, die sich lächerlich machen wollen. Und es geht also nur da. Und da kommt man nur gut zur Wirkung, wenn man enorm schlagfertig ist. Also wo es wirklich zack, zack, so sagt. Die sagen was zack und es kommt zack zurück. Und das kann ich nicht. Das ist meine Schwäche. Deswegen ist eine wichtige Sache, wenn du eingeladen bist, du musst rausfinden, ob du der richtige Mann für den Job bist, für die Aufgabe bist. Wenn du das nicht bist, lieber sagen, oh, Husten, Schwierigkeiten und sind wir geschickt aus der Bedrohung geschrieben. Ne? Ich bin nicht hingegangen, weil ich wusste, ich bin einfach nicht schlagfertig. Ich brauche ein bisschen Zeit, um meine Punkte zu machen. Das ist einfach meine Art. Ich bin so nachhaltiger. Das sind Philosophen. Das ist ja Rhetorik, die da gefragt wird. Und ich bin kein Rhetoriker. Von der Art als Prediger. Man muss selber sehen, in welches Lager fällt man. Wer sehr gut wäre, wie Chakravarti zum Beispiel, der ist wirklich gefährlich und so. Oder einmal, in der Schule, das weiß ich noch, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, habe ich beschlossen, die Devotis in meine Schule einzuladen. In das Gymnasium Oberalstern. Wie heißt euer Gymnasium? Gymnasium Birkenfeld. Mein hieß Oberalstern. Gymnasium Oberalstern. Die ganze Aula war versammelt. Also alle waren da. Die nicht schulfrei bekamen, waren auch da. Und wollten das sehen. Und natürlich war es für meine Schulfreunde nicht akzeptabel, dass ich so einfach aussteige. Die wollten das ja auch alle machen, aber waren nicht mutig genug. Also meine Freunde, die nicht. Und die waren also sehr zornig, dass ich es geschafft hatte und sie konnten nicht verstehen, warum ist dann Hare Krishna die Devotee geworden. Ich wusste schon, ich kannte den schon, der hatte sich vorbereitet. So Mandali Bhatra Prabhu sprach. War ganz neu. Und dann fing die Angriffe an. Und zu der damaligen Zeit wurde diskutiert in Angriffen. Und dann wurde der eine so unausstehlich, dann sagte er, das ist keine Antwort. Da hat es ihn so angegriffen, den Mandalibatler. Das ist keine Antwort. Antworten wir. Das war aber so eine Verstrickungsantwort, eine Verstrickungsfrage. Und Mandalibatler hat genau richtig reagiert. Du, was du eben gesagt hast, ist keine Frage. Total schlafen. Lacht und fertig. Und das war ihm gewonnen. Der wurde rot und hat nicht mehr geredet. Also das muss man aber kennen, diese Art. Man muss genau wissen, wie man in diesen Gladiatoren eintritt. Und wenn man da nicht der Mann ist, so wie ich, dann muss man jemand anderes vorschicken. Sagt der James zum Beispiel. Wenn du drin gekriegt bist, sagt der James, das würde ich dir ausbrüllen vor Begeisterung. Und ganz wichtig, kein Jargon. Ich möchte euch ein paar Wörter aus eurem Vokabular vorstellen, die ihr übersetzen müsst, wenn ihr im Interview seid. Bliss müsst ihr übersetzen. Nektar müsst ihr übersetzen. Neid müsst ihr übersetzen. Die höchste Persönlichkeit Gottes. Für uns ist es klar, dass es der super Ausdruck schlechthin. Die höchste Persönlichkeit Gottes. Nicht so klar. Blubben müsst ihr übersetzen. Blubben, wenn man austritt aus der Bewegung. Joinen, surrendern, selbst chanten müsst ihr übersetzen. Also kein Jargon. Und das neunte ist, sei enthusiastisch und sei du selbst und verlass dich ganz auf Krishna. So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt gleich. Wir haben schon den heißen Stuhl hier, das ist dieser hier diesmal, vorbereitet für euch. Darf ich mal fragen, wer traut sich, wer möchte gerne interviewt werden von Malachi? Es ist nicht sehr schmerzvoll, wirklich. Malachi ist auch, ich habe ihr gesagt, tu die Devotees nicht in eine Verlegenheit zu. Ich habe dann eine Idee. Mag dich würde ich für sehr qualifiziert halten, interviewt zu werden. Und dann würde ich vielleicht bitten, das ist einer, der muss gut Deutsch kennen. Okay. Saranandi, du kannst auch interviewt werden, glaube ich. Und dann ein Sankirtan-Devote. Wen meinst du, ist gut? Von Sankirtan-Devote.
Alle Wächter. Und.
Vielleicht mal den Olaf. Den Olaf. Bravo! Vorher aber möchte ich die Kandidaten Marc, Saranandi und Olaf möchten wir sie noch unterrichten. Wir werden eigentlich für euch jetzt eine Vorbereitung auf die Fragen tun. Wir werden euch die Do's und Don'ts vorstellen.